Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Moin und herzlich willkommen. Wir haben wieder neue Zwischentöne für euch aus Lübeck.
Wir sind Bettina und Christian und wir nehmen euch jetzt mit auf unsere neueste Hörtour durch die Stadt.
Ja, wir haben wieder interessante Sachen für euch entdeckt. Zum Beispiel deutsch-dänische Freundschaft zum Essen und Hören.
Oder Kajak ausleihen, nichts dafür bezahlen und dafür der Umwelt helfen. Und ihr könnt das Mittelalter mit der Nase erkunden.
Auch eine super Sache, Literaturstar. Thomas Mann wurde vor 150 Jahren geboren. Das feiern wir hier in Lübeck natürlich ganz groß. Und was Thomas Mann mit Playmobil und den drei Fragezeichen zu tun hat.
Und seidener Unterwäsche, wenn ihr das wissen wollt. Und wo ihr einen perfekten Hangout in chilliger Umgebung findet, dann kommt doch jetzt mal mit. Und lasst euch inspirieren. Wir versprechen euch, es lohnt sich.
Ja, ich verspreche es auch.
Na, das ist ja dann super.
Und wir haben eine super Sache für euch entdeckt, nämlich 2 Stunden kostenlos Kajak fahren und dabei auch noch was Gutes für die Umwelt tun.
Ja, die Idee ist so einfach wie schön. Ihr leiht euch ein Kajak umsonst, dafür müsst ihr nicht zahlen. Und als Gegenleistung sammelt ihr Müll aus dem Wasser. Die Idee kommt aus Kopenhagen und jetzt gibt es sie auch in Lübeck umgesetzt mit 4 Green Kajaks.
Ja, so heißen die Green Kajaks und 2 liegen im Kanu-Club Lübeck an der Trave und 2 am Bootshaus Marli an der Wakenitz. Und da sind wir jetzt im Bootshaus Marli im Drägerpark. Die genaue Adresse ist Alexanderstraße 2A.
Ja, und das wollen wir jetzt natürlich ausprobieren. Paddeln auf der Wakenitz und sie dann noch so ein bisschen vom Müll befreien.
Ja, mal gucken, ob wir was finden überhaupt, ne?
Genau, in dieser Kombination haben wir das noch nie gemacht, ihr vielleicht ja auch nicht. Und wer mehr darüber weiß, das ist Martin Hill vom Hansefloß und der kümmert sich hier auch so ein bisschen um die Green Kajaks. Moin Martin.
Moin ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Ja, wir freuen uns auch. Martin, wie ist das jetzt? Bekomme ich irgendwas von euch, um den Müll einzusammeln oder muss ich was mitbringen?
Ihr bekommt das Rundum-Sorglos-Paket, ihr bekommt euer Green Kajak, ihr bekommt Paddel, Schwimmwesten, ihr bekommt eine Mülltonne und auch 2 Müllgreifer.
Das ist ja super. Dann sind wir ja schon gut versorgt und dann können wir jetzt ja auch schon fast loslegen. Ich denke mal, der Müll wird so in Ufergegend rumtreiben, da versuchen wir den auch mal aufzusammeln. Und Martin, an einigen Stellen wird ja schon gebrütet oder beziehungsweise die Jungtiere werden da schon großgezogen. Da sollten wir doch ein bisschen aufpassen und vorsichtig sein, oder?
Genau. Es gibt auf der Wakenitz natürlich, das ist ein Naturschutzgebiet und ein Artenschutzgebiet. Wir sind sehr daran interessiert, dass die Vögel in Ruhe brüten können. Deswegen bitten wir euch natürlich, 10 Meter Abstand zu halten von den Schilfzonen und zum Beispiel von den schönen großen Weiden am Drägerpark, weil da sind die Enten am Brüten. Da findet sich leider dann auch immer noch ein bisschen Müll. Den müssen wir dann zu einer anderen Jahreszeit holen. Aber man findet auch so genug.
Ich bin mir ziemlich sicher, wir finden an anderen Stellen auch noch Müll.
Ja, und die Vögel schmeißen ja vielleicht auch mal ein bisschen Müll weg. Die snacken dann irgendwas und schmeißen das Papier einfach achtlos ins Wasser. Ne? Ist auch so, oder?
Das stimmt tatsächlich. Das sehen wir hier auch in unserem Steg. Die Vögel helfen da auch gut mit. Als kleinen Tipp vielleicht noch, wenn ihr auf der Suche nach Müll seid, lohnt es sich immer ein bisschen in den tagesaktuellen Wind zu schauen. Denn die Wakenitz ist ja durchaus nicht allzu groß. Und da, wo der Wind herkommt, da wird der Müll dann auch vertrieben, sodass man da viel findet in den Uferzonen.
Ich halte jetzt hier mal den Zeigefinger in den Wind. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir hinfahren. Ja, dann lass uns mal loslegen.
Der Wind kommt von der anderen Seite, also von der Falkenwiese. Also das heißt, wir bleiben hier auf der rechten Seite. Ne? Also jetzt von uns aus gesehen. Wenn wir jetzt Richtung wohin gucken? Richtung?
Jetzt gerade gucken wir Richtung Lübecker Yachtclub.
Ah ja, alles klar, genau.
Unser Kajak, das liegt jetzt schon im Wasser. Und es heißt nicht nur Green Kajak, das ist tatsächlich knallgrün aus Plastik. Und nicht zu übersehen, wir bekommen jetzt noch Paddel, Schwimmweste, Mülltonne und unseren Greifarm. Und ich glaube, ich sitze vorn.
Ja, das war ja klar. Aber du weißt schon, der wichtigere Platz ist eigentlich der hinten, Bettina, ne?
Was? Ich glaube, dann müssen wir das doch nochmal ändern. Wieso ist der hintere?
Ist doch so, oder? Der Hintermann bestimmt die Richtung, oder?
Richtig, vorne wird der Müll gesehen und dirigiert. Da müsst ihr euch jetzt einigen, wer wichtiger ist.
Wir schaffen das schon. Das kriegen wir hin. Danke, Martin.
Und wir sitzen jetzt im Kajak.
Und ich habe mich für vorne entschieden. Und los geht's jetzt.
Ja, Siehst du schon irgendwelchen Müll, Bettina?
Lass uns da mal rechts rüberfahren. Das reflektiert so. Das könnte Plastik sein. Gib mir mal den Greifarm rüber, damit ich dann den Müll einsammeln kann. Das ist doch eine gute Arbeitsteilung.
Ja, absolut. Ja, klar. Ich versuche hier das Boot waagerecht zu halten.
Ach, guck mal. Wir haben hier Begleitung von einer Ente.
Wir kriegen einen Besuch. Genau. Willst du mithelfen, Müll sammeln?
Neugierig.
Ja.
Jetzt paddelt sie wieder weg. Aber da, wo es geglitzert hat, das scheint wirklich Plastik zu sein. Ich nehme jetzt mal die Greifzange. Die sieht aus wie so eine überdimensionale Grillzange. Und?
Schon haben wir das erste Stück Plastik gefunden.
Plastikfolie.
Und das kommt jetzt.
Das packe ich jetzt in unsere Tonne. Die steht hier in der Mitte des Bootes.
So, und die Ente hat sich, glaube ich, so ein bisschen in uns verliebt.
Ja, ich glaube vor allen Dingen in dich.
Sie weicht mir
nicht an deiner Stelle.
Sie weicht mir nicht mehr von der Seite.
Es könnte sein, dass sie die Green Kayaks hier schon kennt. Da vorne könnte noch was sein. Lass uns da mal hin paddeln.
Okay. So, du hast tatsächlich was gesehen, und zwar ist das Plastik eindeutig, und ich glaube, das ist so ein Pflanzenübertopf.
Genau. Mein Greifarm kommt hier wieder zum Einsatz. Jetzt haben wir schon zwei Sachen in unserer Tonne. Lass uns noch mal ein Stück weiter paddeln. Und hier vorne ist noch ein Stück Plastikfolie. Kommt auch an die Tonne. Und weiter geht's auf der Wakenitz. Mal gucken, was wir noch so finden.
So, und jetzt geht's zurück zum Bootssteg.
Und wir sind sicher an Land wieder mit unserem Müll. Jetzt suchen wir mal Martin. Martin ist in der Werkstatt hier.
Moin.
Martin, wir haben es gefunden.
Sehr gut.
So, was passiert denn jetzt mit dem Müll?
Wir wiegen den Müll jetzt einmal für euch mit der Waage und wir schauen, wenn wir das Tonnengewicht abziehen, habt ihr 800 Gramm Müll habt ihr gesammelt.
Das immerhin.
Eigentlich ganz ordentlich, ne? Oder die meisten Leute, was sammeln die so zusammen?
Das ist tatsächlich tageszeitenabhängig. Also ihr seid jetzt heute die dritte Tour und ihr habt jetzt quasi noch 800 Gramm. Wir hatten heute auch schon mal 2 Kilo. Das ist gut, weil das könnt ihr nicht mehr finden. Und jetzt so langsam ist für den Tag auch alles aus der Wakenitz raus.
Martin, der ungewöhnlichste Gegenstand, der hier rausgefischt wurde aus der Wakenitz.
Den hättet ihr fast noch gesehen, denn gerade heute ist ein ganzer kleiner Handgepäckkoffer rausgekommen. Wir hatten auch schon diverse vermutlich illegale Fischerei, Netzreste und verschiedenes Zeug. Hier kommen schon skurrile Gegenstände zutage.
Ein ganzer Koffer. War denn da noch irgendwas drin oder war der leer?
Schlick und Muscheln.
Ja, vielleicht wollte ein Fisch verreisen und hat seine Lieblingssachen eingepackt.
Und den Koffer dann vergessen. So, wenn ihr jetzt auch Lust habt auf Paddeln und Gutes tun für die Umwelt, Martin, kann ich hier einfach vorbeikommen und mir das Gart nochmal so von vorne. Wenn ihr jetzt auch Lust habt auf Paddeln und etwas Gutes tun für die Umwelt, Martin, kann ich einfach vorbeikommen oder sollte ich mich da irgendwie online anmelden? Wie funktioniert das am besten?
Das läuft so, dass ihr auf greenkayak.org euch ganz einfach anmelden könnt und dann wählt ihr einen Timeslot, Trave oder Wakenitz, seht, was frei ist. Wir kriegen dann Bescheid, dass ihr kommt und dann geht's schon los.
Und was auch noch ganz wichtig ist, ihr fotografiert anschließend eure Müllausbeute und dann könnt ihr sie mit dem Hashtag greenkayak in eurem Social Media Account hochladen. Und da kann man ein paar super Fotos machen, ja. Also wir mit dem Müll, das machen wir jetzt auch mal, ne?
Wir machen jetzt auch noch Fotos und einen Film.
Oder vielleicht macht Martin ein Foto von uns.
Das mache ich sehr gerne. Als Ergänzung, ihr habt dann im Nachgang, wenn ihr euch dort registriert habt, auch die Möglichkeit, die gesammelte Menge, die wir euch ja sagen, die wir wiegen, einzugeben. Und so kann man dann im Internet schauen, wie viel Müll an den jeweiligen Standorten gesammelt wurde. Und wir sind jetzt schon ein paar Kilo zusammengekommen.
Also, Spaß haben und dabei Gutes tun, das geht mit dem Green Kayak.
Perfekte Sache. Und jetzt nehmen wir euch mit auf eine sehr ungewöhnliche Reise, auf eine Geruchsreise. Und dafür geht's ins Mittelalter. Und wir stehen jetzt vor einem dieser typischen kleinen Gänge hier in Lübeck im Nordwesten der Altstadtinsel.
Ja, das sind diese Gänge, die so aus dem Nichts auftauchen. Also man guckt nach links oder rechts und plötzlich geht es in eine andere Welt. Es ist einer dieser typisch engen Gänge. Man kann die Arme nicht links und rechts ausstrecken und ihr landet in einem Hinterhof. Und dieser Gang hat den rätselhaften Namen Garbereitergang.
Ja, ich muss den Kopf jetzt hier nicht einziehen.
Nö, für dich passte das.
Ja, für dich eigentlich auch noch einigermaßen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich hier durch Lübeck gehe und mir die Schilder mit den Straßennamen angucke oder auch der Name der Gänge, dann denke ich oft, was bedeuten diese Namen eigentlich? Dazu muss es doch eine Geschichte geben. Und im Garbereitergang gab es im Mittelalter einen besonderen Geruch. Dieser Gang heißt tatsächlich seit dem Mittelalter Garbereitergang.
Ja, und glücklicherweise gibt es einen Menschen, der sich genau mit diesen Sachen auskennt, mit Gerüchen und Garbereitergängen. Es ist unser Experte für mittelalterliche Gerüche. Ihr könnt mit ihm in Lübeck auf eine Tour gehen, also eine Geruchs- und Zeitreise ins Mittelalter. Und es ist Axel Schatzschneider. Moin, Axel.
Moin, ihr beiden.
Moin, Axel. Schön, dass du Zeit für uns hast. Axel, bevor du uns gleich erzählst, was hier früher in diesem Gang passiert ist, gib uns doch noch mal einen kleinen Hinweis zum Mitraten. Wonach hat es hier im mittelalterlichen Garbereitergang gerochen?
Also, wenn man es richtig betont, Garbereiter, dann überleg doch mal, was wird denn gar, wenn man was macht?
Das ist ein ziemlich guter Tipp.
Also ich vermute jetzt mal, es hat hier irgendwie nach Essen gerochen, in irgendeiner Form. Ja, irgendwas wurde gegart.
Und schon mal auf dem richtigen Weg.
Ja, irgendwie bin ich auf der richtigen Fährte. Axel, wer hat für wen gekocht, beziehungsweise wurde hier überhaupt gekocht? Was war hier los?
Also die Gänge sind ja nach Berufsbezeichnungen genannt, weil die Schlachter haben zusammengewohnt und die Garbereiter hier auch. Der Garbereiter hat Fleisch gekocht und der Garbrater hat das Fleisch gebraten. Und wenn die Seeleute, wir sind ja hier im Seefahrerviertel, der Hafen ist nicht weit weg, auf große Fahrt gingen, wollten die nicht nur gepökelte Sachen dabei haben, dass man für die ersten Tage wenigstens vorgekochtes, vorgebratenes Fleisch hatte.
Axel, die Menschen haben hier nicht gekocht im Garbereitergang. Sie haben hier gewohnt. Wo wurde denn gekocht?
Also ich gehe davon aus, da wir ja hier, wenn wir unterhalb der Engelsgrube sind, einen etwas breiteren Bereich vorm Hafen hatten, wo die Fernhandelsschiffe lagen, dass man auf diesen Vorplätzen gekocht, gebraten hat, weil man braucht hier offenes Feuer. In den Gängen, die Holzbuden, das wäre viel zu brandgefährlich gewesen.
Aber trotzdem hat es hier ja nach Essen gerochen, weil ich gehe jetzt mal davon aus, der Geruch hat sich so ein bisschen in der Kleidung verfangen.
Also wenn ihr heute mal zu einer Imbissbude geht und dann fragt mal die Menschen, die den ganzen Tag in der Imbissbude gestanden hat, wenn die nach Hause kommen. Die Kleidung riecht einfach nach dem, was sie gebraten, gekocht haben.
Also am Geruch konnte ich erkennen, was für ein Handwerk hier begangen wurde im Garbereitergang.
Wenn ich lesen konnte, richtig.
Ja, und dann ist es ja auch so, dass wir wirklich nicht weit weg sind vom Drehbrückenplatz, von der Untertrave, wo die Schiffe lagen. Und der Geruch wird wahrscheinlich ständig hier hochgezogen sein, vermute ich mal. Ne?
Hast eine gute Fantasie.
Und wie müssen wir uns das vorstellen? Also wurden hier so richtige Gerichte dann an der Untertrave gekocht oder?
Wir hatten hier keinen Catering-Service wie heute. Gehe davon aus, das war einfach Fleisch, was man gekocht hat, um es dann zum Hafen auf die Schiffe zu bringen, dass die Schiffsleute nicht nur gepökeltes Essen in den Anfangstagen zumindest kriegten. Und ihr braucht nicht davon ausgehen, dass da Pfeffer genommen wurde. Aber wenn ihr mit mir auf lokulische Touren geht, werdet ihr auch erfahren, warum heute noch der Hase im Pfeffer liegt.
Das klären wir jetzt mal ganz schnell.
Die Geschichte in der Geschichte.
Die Spannung zu groß wird. Warum lag denn der Hase im Pfeffer, Axel?
Weil man als Adliger, wenn man geizig war, das gammelige Fleisch nicht wegschmiss, sondern vom Koch, weil man sich Pfeffer leisten konnte, einfach so stark gewürzt hat, dass man das gammelige nicht gerochen, geschmeckt hat. Also ich kann ja sagen, wenn ich bei euch mal eingeladen bin, liebe Bettina, lieber Christian, ich würde nichts essen mit viel Pfeffer dran.
Oh, du, Christian, du isst ja immer sehr gerne viel Pfeffer.
Ja,
ne?
Und ihr hört schon, wir sind mitten in der Geruchsreise. Also ihr könnt euch das bestimmt vorstellen, gammeliges Fleisch. Ja. Riecht nicht schön.
Das will ich mir nicht vorstellen. Axel, ich frage mich ja, wie kam das Essen denn zu den Schiffen? In welchen Behältern? Heute haben wir ja ganz unterschiedliche Behälter, man kann alles transportieren. Also wie war das früher?
Wir hatten Schubkarren, wir hatten vielleicht Holzeimer und es gab die Fässer, den Container des Mittelalters. Und ich gehe davon aus, wenn man das an Bord vernünftig verstauen wurde, wurde das in ein Fass gepackt, aber halt nicht wie die Heringe mit Salz eingelegt, sondern einfach nur vorgekocht, vorgebraten, dass es sich etwas länger hielt.
Aber Axel, generell kann man sagen, im Mittelalter roch es ja nicht überall nach Rosen, Gewürzen, Marzipan und Parfum. Der Gesamtgeruch, die Gesamtgeruchslage war ja eher übel, ne?
Also, ihr habt vielleicht schon mal was von einem Goldeimer gehört, weil es gab ja keine Toiletten. Und geht davon aus, wenn man dann des Nachts so was machen musste, hat man morgens einfach den Goldeimer auf die Straße gekippt. Eure Abfälle habt ihr auch alle auf die Straße geschmissen.
Also das ist wie heute, dass man eine Mülltonne hat, die Müllabfuhr einmal die Woche kommt und den Müll abtransportiert. Der lag früher im Mittelalter einfach auf der Straße rum.
Einmal das, aber das Vorteilhafte war, im Mittelalter waren das wenigstens Sachen, die auch wirklich verrotteten, wenn man sie ließ.
Ja, das ist noch kein Plastik gab es. Diese ganzen Plastikverpackungen.
Genau, man hatte nicht wie heute einen kleinen Hundebeutel dabei. Ja, also wenn irgendwo was auf der Straße landete zum Wiederaufsammeln, es lag dann da. Und bis es dann wahrscheinlich vielleicht auch irgendwann vom Regen einfach weggespült wurde. Ne?
Machen wir doch mal was ganz Einfaches, Bettina. Du bist jetzt einfach mal eine Gangbodenbewohnerin. Im armen, matschigen Hinterhof, die Ratten rennen dir über die Füße, in so einem Bretterverschlag wohnt. Und du hast einen Job da draußen auf der Straße gehabt. Christian denkt nicht an die Hübschlerin. Du hast dich da über die Gräben, Grube kommt nämlich von Graben, gestellt, breitbeinig, hast deine Arme links und rechts ausgefahren, riesen Umhang hängen gehabt darüber. Und wenn du Glück hattest, haben zwei Kunden von dir unter dem Umhang gehockt, über dem Kragen haben ihr Geschäft in den Graben gemacht.
Also dann wäre ich so eine Art Toilettenfrau gewesen,
du
oder?
Du wärst sozusagen die öffentliche Toilette gewesen des Mittelalters für die Reichen.
Aber Axel, du sprichst manchmal in Rätseln. Die Hübschlerin, wer war das denn?
Das älteste Gewerbe der Welt.
Alles klar, okay.
Also die Prostitution. Also, als Toilettenfrau, was habe ich denn da bekommen? Was war der Lohn für so eine Tätigkeit?
Also geh davon aus, wenn du zwei reiche Kaufleute hattest, wenn sie, wie vielleicht heute bei der Toilettenfrau, Toilettenmann ein Trinkgeld geben, hast du vielleicht ein bisschen mehr gekriegt. Aber geh davon aus, du konntest dir davon kein Brötchen kaufen.
Okay.
Also du musstest schon einige Toilettengänger haben.
Ja, es war das Mittelalter.
Der Geruch des Mittelalters hier in Lübeck, ich glaube, das war eine ziemlich heftige Mischung.
Davon
hatte wenig
ausgehen,
mit Gewürzen
ja.
zu tun. Das war eher eine üble Sache.
Aber Axel, was war denn so ein typischer Lübeck-Geruch aus dem Mittelalter, den es eventuell nur hier gab oder der eben typisch für Lübeck war?
Also meine Gäste, ihr Lieben, kriegen immer zu hören, wenn wir bei der Marienkirche sind oder die Frage gestellt, wie viele Backsteine da drin stecken. Und das sind ja ein paar Millionen. Ihr könnt zwischen den guten Gerüchen, die wir hatten, zu den schlechten Gerüchen, wo nicht nur die Abtrittbereiterin, sondern auch der Heimlichkeitsfeger, was wir Männer gemacht hätten, die Kloakentürme leeren durften, werdet ihr immer Tag aus, Tag ein den Rauchgeruch der Ziegelfeuer gehabt haben. Weil wir mussten Abermillionen von Backsteinen brennen. Das heißt, die Ziegelfeuer brannten Tag aus, Tag ein. Egal von welcher Richtung der Wind kam, neben den guten und schlechten Gerüchen war für mich speziell der Rauchgeruch der Ziegelfeuer dabei.
Könnt ihr ihn riechen in diesem Moment?
Hört ihr das Knistern des Feuers, der Ziegelfeuer?
Ist das Nasenkino bei euch angesprungen schon?
Bei mir ist das ganze Kino angesprungen. Dann war es doch wahrscheinlich aber auch immer ziemlich trübe durch diese Rauchentwicklung, oder? Wenn hier so viel Ziegelsteine gebrannt wurden.
Als ich in meine liebliche zweite Heimat Lübeck gekommen bin, seit dieser Zeit, das ist ja schon weit über 30 Jahre her, habe ich noch nie diese Stadt komplett windstill erlebt. Das heißt, ihr werdet immer einen Luftzug gehabt haben hier. Und die Gassen Lübecks wirken wie Kamine.
So, wenn ihr jetzt auch Lust habt auf Geruchskino für die Nase, wenn ihr mit Axel auf Geruchs- und Zeitreise gehen wollt, dann sucht ihn am besten im Netz, wenn ihr eingibt, der etwas andere Stadtführer Axel Schatzschneider.
In Lübeck?
In Lübeck natürlich, ist ja ganz klar. Dann findet ihr alle wichtigen Kontaktinfos.
Und da könnt ihr auch die Touren buchen.
Ja, zwischen Hübschlerinnen und, wie hießen die, Geheimfeger oder was war das?
Heimlichkeitsfeger.
Heimlichkeitsfeger.
Ja, also das gebe ich doch euch jetzt nicht schon preis. Dann müsst ihr mit mir schon auf Tour gehen, dass ihr auch mal mehr mitkriegt, was da so hintersteckt.
Super Teaser, Axel.
Ja, finde ich auch. Also, ganz vielen Dank, Axel, dass wir wieder was Neues hier über Lübeck gelernt haben.
Es hat mir tierischen Spaß mit dir gemacht, Bettina und Christian. Also gerne mal wieder, wenn ihr ein anderes Thema habt.
Ich dachte schon, du sagst, jetzt hat mir Spaß gemacht mit dir, Bettina, aber nicht mit dir, Christian.
Na, wenn ich mir jetzt so bildlich vorstelle, ihr beide wohnt hier als Gangbudenpärchen, als Tagelöhner in dem Gang, da können wir noch ganz andere Geschichten spinnen.
Stell dir das mal vor, vielleicht haben wir das wirklich gemacht vor ein paar hundert Jahren.
Ach, du meinst eine frühere Reinkarnation von dir?
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich stelle mir gern Geschichten vor, wie es hätte sein können, wenn wir hier vor ein paar hundert Jahren in Lübeck gelebt hätten.
Aber heimlichkeitsfähiger wäre ich, glaube ich, nicht gerne gewesen. Ich glaube, ich hätte mich dann doch lieber nach oben orientiert, Richtung Geistlichkeit. Vielleicht irgendwie sowas, also wo die Leute so ein bisschen bequemer gelebt haben im Mittelalter.
Ich hätte vielleicht irgendwas mit Kräutern gemacht, so Heilkräuter, sowas in der Richtung, Apotheker. Das war auch ein guter Job, oder,
Axel? Heilkräuter hätte sein können, dass du Hexe nachher warst.
Oh. Wäre ja auch nicht gut ausgegangen.
Oh, Scheiterhaufen. Es gibt so viele Geschichten, die man hier entdecken kann. Vielen Dank, Axel, dass du uns so einen kleinen Appetizer schon gegeben hast.
Sehr gerne.
Wenn sich das Zwitschern gut gelaunter Vögel mit dem Rauschen frischer grüner Blätter und dem Zischen einer Kaffeemaschine verbindet.
Das ist ein ganz unverwechselbarer Sound und das ist der Sound des Kaffeehäuschens im Schulgarten. Und das findet ihr an der Falkenwiese Ecke Wakenitzufer.
Ja, der Schulgarten, das ist eine grüne Oase. Hier könnt ihr runterkommen, ihr könnt durchatmen, die Natur auf euch wirken lassen und dabei auch noch Kaffee trinken und Kuchen essen.
Genau, und da sind wir jetzt. Das Kaffeehäuschen findet ihr links hinter dem Eingang zum Schulgarten. Und da stehen hier Tische und Stühle, einige sogar unter Bäumen. Und das wirkt dann auf mich immer wie so ein riesiger grüner Sonnenschirm. Außerdem ist es hier üppig bepflanzt. Mich beruhigt das immer. Und da sitzen auch schon viele Menschen. Eigentlich sind alle Tische besetzt, oder?
Ja, an einem frühen Freitagnachmittag.
Ich bin richtig überrascht.
So, und jetzt stehen wir hier am Hintereingang zum Kaffeehäuschen und hier ist richtig Action.
Die beiden, die hier arbeiten, Ben und Johanna, die sind richtig gut beschäftigt hier.
Ja, weil die Schlange vor dem Kaffeehäuschen, die wird irgendwie nicht kürzer.
Nee, ich habe den Eindruck, die wird immer länger. Ben, wie viele Kaffees hast du heute schon gemacht?
Bestimmt über 150 Stück.
Und es werden immer mehr. Ben, das sieht aber so aus, als könnte man dich nachts um 3 Uhr aufwecken und sagen, mach mal einen Espresso und du hast das ja total drauf, ne?
Ja, ich bin hier zwar noch ein bisschen neu, aber man kommt relativ schnell rein und kriegt so einen Flow und dann konzentriert man sich auf nichts anderes mehr.
Dossa arbeitet hier auch im Kaffeehäuschen. Was geht jetzt im Moment besonders gut hier über den Tresen? Was wollen die Leute haben?
Zimtschnecken, Donauwelle ist ja auch jetzt vegan, also vor allem vegane Sachen.
Es gibt hier natürlich verschiedene Kaffeevariationen, Tees und Smoothies, dann selbstgebackene Kuchen und Torten aus der hauseigenen Bäckerei hier in Lübeck. Ihr könnt hier aber auch frühstücken und euch wohlfühlen.
Ihr bekommt hier aber auch einen Acai-Bowl, wenn ihr möchtet, oder verschiedene herzhafte Panini. Die gesamte Karte findet ihr unter kaffeehäuschen-lübeck.de. Geöffnet ist jeden Tag zwischen 10 und 18 Uhr. Ihr könnt hier aber auch für Familienfeiern, Geburtstage oder Hochzeiten reservieren und das macht ihr auch am besten online. Und wir setzen uns jetzt einfach mal ganz frech an den Tisch mit ran und sagen...
Die Bank ist noch ein bisschen frei, ne? Zwei Plätze können wir uns noch ran.
Da geht auch noch was. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du?
Moin, ich bin Juli.
Juli, warum hast du dich heute für das Kaffeehäuschen im Schulgarten entschieden?
Ich finde es voll schön hier. Es ist super gemütlich. Es ist irgendwie hier schöner Halbschatten und die Getränke sind echt lecker. Und ja, deswegen bin ich mit meinen Freunden hier.
Ja, und die Freunde? Moin, ich bin Bettina. Wer bist du?
Ja, ich bin Yannick. Hallo.
Und Yannick, warum bist du mitgegangen?
Ja, ich treffe mich hier gerne mit meinen Freunden. Also mit meiner Freundin gehe ich auch gerne hierher. Hier gibt es lecker Kaffee. Die Atmosphäre ist super. Also hier sind schöne Pflanzen im Schulgarten. Und auch der Kaffee und wie gesagt die Getränke und der Kuchen ist sehr lecker.
Ist ja ganz interessant, wenn man sich mit den Pflanzen nicht so ganz auskennt. Da hinten ist ja so ein Pavillon, da sind ja 1000 Botanikbücher drin. Hast du das mal gesehen?
Nee, da war ich noch gar nicht drin, aber die Pflanzen sind sehr schön. Also die gucke ich mir auch ohne Botanikbuch an.
Genau, Yannick, das ist dann die Aufgabe fürs nächste Mal. Aber hier kommt man auch ganz gut runter, glaube ich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr ruhige Atmosphäre. Man kann auch weiter in den Schulgarten reingehen und sich ein ruhiges Plätzchen suchen, wenn es hier vorne ein bisschen zu viel Trubel ist. Aber weiter hinten durch ist sehr, sehr schön.
Und wer bist du?
Ich bin Clara.
Clara, warum war deine erste Wahl heute das Kaffeehäuschen im Schulgarten?
Ich gehe hier schon ganz lange hin, seitdem ich Kind bin, weil ich hier ganz in der Nähe wohne. Und als Kind war es einfach super, hier rumzulaufen und Fang zu spielen und so. Und jetzt kann man es halt genauso weiter genießen, aber als erwachsene Person quasi und hier schön Kaffee trinken und so. Ist einfach super familiär, super schön und ja, sehr entspannt.
Und Clara, toll ist das ja, dass du dann so eine lange Erinnerung hast hier an den Schulgarten. Das ist ja super.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen ist es ja genauso geblieben wie früher eigentlich. Es hat sich gar nicht verändert. Es ist immer super gepflegt, super schön. Ja, genau. Deswegen ist es sehr schön.
Was ist deine schönste Erinnerung an den Schulgarten? Vielleicht aus der Kindheit auch?
Es gibt hier so ein Labyrinth. Das ist ein bisschen weiter hinten im Garten. Und da habe ich immer mit meiner Mama und meinem Bruder zusammen Fangen gespielt. Und das war wirklich was, wo man sich auch die ganze Woche drauf gefreut hat. Am Wochenende dann mit Mama in den Schulgarten zu gehen. Das auf jeden Fall.
Das ist ja eine schöne Geschichte. Könnt ihr ja vielleicht nach dem Kaffee trinken nochmal machen, ihr drei, oder?
Ja, nachher verirren die sich. Vielen Dank und noch eine schöne Zeit weiterhin. Ne?
Schönen Tag.
Tschüss. Danke euch. Hier im Schulgarten gibt es ja auch immer wieder Veranstaltungen, zum Beispiel Flohmärkte oder auch mal ein Konzert. Den Überblick über alle Events, die ihr hier erleben könnt, findet ihr auf der Seite loebecker-schulgarten.de.
Ja, und wenn ihr sonst noch Ideen für Veranstaltungen oder Kooperationen habt, wenn ihr selbst hier was auf die Beine stellen wollt, könnt ihr euch auch an die Leute vom Kaffeehäuschen wenden.
Ihr hört schon, es gibt jede Menge Gründe, warum ihr mal wieder in den Schulgarten vorbeigucken solltet oder ihn kennenlernen solltet.
Ja, unbedingt. Wenn ihr noch nie hier wart, es ist was ganz Besonderes.
Absolut.
Und wir feiern dieses Jahr in Lübeck einen ganz besonderen Geburtstag. Der berühmteste Sohn der Stadt, kann man schon so sagen. Ja, Literatur-Nobelpreisträger und Starliterat. Thomas Mann wurde vor 150 Jahren geboren.
Ganz genau am 6. Juni 1875. Und als Präsent zum 150. schenkt ihm seine Geburtsstadt Lübeck eine neue Ausstellung im St. Ann-Museum. Und der Titel lautet Meine Zeit, Thomas Mann und die Demokratie.
Ja, aber bevor wir zur Ausstellung kommen, wollen wir vorher noch einmal über Thomas Mann und Geburtstage sprechen. Das ist ja ein interessantes Thema. Und wer hätte da bessere Infos für uns als die Direktorin des Buddenbrook-Hauses, Dr. Karin Heuer. Moin, Karin.
Hallo, moin.
Karin, mochte Thomas Mann denn Geburtstage oder war der eher so ein Geburtstagsmuffel, der das am liebsten diesen Tag hätte unter den Tisch fallen lassen?
Nö, der mochte Geburtstage durchaus. Weihnachten wurde ja sehr groß gefeiert bei dem Manns, das ist so bekannt. Aber Geburtstage hatten es auch schon in sich. Also es gab immer einen Geburtstagstisch, auf dem die Präsente hergerichtet wurden. Als die Kinder noch jünger waren, haben sie auch für ihn gesungen, Gedichte vorgetragen, irgendwelche Blumen auf der Wiese gepflückt für ihn. Etc.
Also wurde so richtig gefeiert, seine Geburtstagsparty, oder war das eher so im Kreise der Familie? Kamen noch andere Gäste? Wie war das?
Ja, oder gab es ein Essen abends, ein großes?
Es gab immer, das ist mir in den Tagebüchern aufgefallen, sehr viel Torten und Kuchen. Also Thomas Mann war ja durchaus auch ein Süßer. Es wurden immer Gäste eigentlich eingeladen. Bei den runden Geburtstagen, das kann man sich denken, das ist bei uns heute nicht anders, da wurde größer gefeiert. Aber dass man Freunde einlud, zusammen lange saß, es sich gut gehen ließ, gutes Essen, ah, es ist auch Feines zu trinken gab, Champagner ist mir häufig aufgefallen im Tagebuch, das war üblich.
Und das wissen wir jetzt ja alles, weil er Tagebuch geführt hat. Wie detailliert war das denn? Hat er das da alles aufgelistet, was es an Geschenken gab, was es wirklich zum Essen gab? Wie war das, Karin?
Ja, das findet sich tatsächlich so. Gerade in den frühen Tagebüchern, die uns erhalten geblieben sind, ist das genau vermerkt, dass verändert sich nachher so ein bisschen, was ja nachvollziehbar ist. 1933 emigriert er, dieser Geburtstag 1933 stellt sich dann nochmal anders dar. Das ist nicht mehr ganz so interessant, was es zu essen gibt. Vorher aber schon. Und es wird akribisch notiert, 43. Geburtstag. Das und das gab es zu essen, das und das haben die Kinder gemacht, der und der war zu Gast etc. Und eben auch die Geschenke werden notiert. Und das ist schon interessant.
Vielleicht sollte ich auch mal damit anfangen, bevor es zu spät ist. Über welche Geschenke hat er sich denn besonders gefreut?
Auch über praktische Sachen. Da waren viele Luxusgüter dabei. er hat ja gerne und viel geraucht, bekam er Rauchware geschenkt, hat ihn das auch gefreut. Aber es finden sich auch sowas wie Socken. Eine Thermoskanne wird notiert, die über sie er sich besonders gefreut hat. Von den Schwiegereltern bekommt er einmal ein sehr schönes silbernes Feuerzeug, das aber nicht funktioniert.
Und das hat er auch vermerkt, dass das nicht...
Ja, das hat er auch vermerkt.
Thermoskanne, ich war aus dem Häuschen. Oder irgend sowas stand da wahrscheinlich.
Karin, aus heutiger Sicht... Das ungewöhnlichste Geschenk oder eines der ungewöhnlichsten Geschenke, die er bekommen hat.
Es gibt einmal seidene Unterwäsche. Ich möchte das sagen, dass es wirklich nur einmal ist, weil man sonst immer diesen den Luxusmenschen, Thomas Mann, den großen Bildungsbürger und so weiter, sich vorstellt. Aber der bekam auch mal einen Rucksack. Aber wie gesagt, ja, seidene Unterwäsche.
In Weiß. Ich stelle sie mir gerade so vor, wie sie da auf dem Tisch liegt.
Wie kommst du auf Weiß? Ich hatte jetzt eher so an Champagnerfarben oder irgendwie sowas gedacht.
Mit Thomas Mann, da assoziiere ich irgendwie die Farbe Weiß für seine Unterwäsche.
Ja, alles klar. Aber Karin, die hat er wahrscheinlich auch nicht jeden Tag getragen, ne?
Das kann ich mir nicht vorstellen, nein.
Alles klar. So, und jetzt kommen wir natürlich zurück zu unserem Ausgangspunkt der Ausstellung. Und Ausgangspunkt für die Ausstellung ist Thomas Manns Rede »Meine Zeit«, die er 1950 zum ersten Mal in Chicago gehalten hat, anlässlich seines 75. Geburtstages. Alle waren sich damals einig, das war ein wortgewaltiger Vortrag. Und in Zürich hat er sie dann später diese Rede nochmal für eine Tonaufnahme eingesprochen.
Und damit wir jetzt mal einen Eindruck haben von seiner Stimme, wie hat er gesprochen, wie hat er sich angehört, seine Wortwahl, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus der Rede.
Immer bleibt es gewagt, auf die besondere historische Ergiebigkeit der eigenen Lebensspanne sich etwas zugute zu tun. Denn immer kann es noch bunter kommen. Immer kommt es noch bunter.
Die ganze Rede könnt ihr an einer Hörstation, dann später auch in der Ausstellung hören. Und die Ausstellung ist eine Brücke in die Gegenwart. Auch deswegen, weil die Rede ja in vielen Punkten wieder so erschreckend aktuell ist.
Und in der Ausstellung sollen die Besucherinnen und Besucher ja auch dazu angeregt werden, sich mit Demokratie auseinanderzusetzen. Karin, wie kann uns Thomas Mann da heute noch helfen?
Also zunächst einmal, glaube ich, kann man mit Thomas Mann erstmal über die Vorteile der Demokratie nachdenken. Thomas Mann ist das demokratische Gemeinleben, er ist geboren im Kaiserreich, ja nicht gerade an der Wiege gesungen worden. Der wird erst Demokrat im Laufe seines Lebens. Von Thomas Mann, glaube ich, können wir als wichtigste Erkenntnis lernen, was Demokratie bedeutet. Nämlich nicht einfach nur Volksherrschaft, sondern sie ist eine Verantwortung, eine Aufgabe an uns alle, ein gelingendes Gemeinwesen zu bestreiten. Und das meint, was Thomas Mann gesagt hat, die Republik ist in unsere Hände gelegt. Und er hat das verstanden und ich glaube, wir müssen das alle wieder verstehen. Demokratie passiert nicht abseits irgendwo in einem Parlament, nicht in Kiel, nicht in Berlin, sondern jeder und jede von uns ist aufgefordert, diese Demokratie zu gestalten oder es wird sie über kurz oder lang nicht mehr geben.
Also dieses Leben, was er da bis zu seinem 75. Geburtstag gelebt hatte, das ist ja faszinierend. Es ist eine Zeit drastischer politischer Umbrüche, die er erlebt hat. Die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, den Ersten Weltkrieg, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und eben die Anfänge der westdeutschen Demokratie. Also eine enorme Zeitspanne. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Deutschland befand sich im ständigen Wandel und deswegen geht es in der Ausstellung auch um Thomas Manns politische Wandlung, seine Entwicklung vom Reaktionär zum Demokraten. Wie ist ihm diese erstaunliche politische Emanzipation gelungen, Karin?
Es gibt ja so unterschiedliche Überlegungen in der Forschung und ich meine, unsere Ausstellung zeigt eigentlich, dass gewisse Dinge Thomas Mann schon immer nicht gefallen haben. Er hatte immer schon ein Problem mit Autoritäten. Ein totalitärer Staat, auch ein monarchischer Staat, ist ein sehr autoritärer Staat. Eigentlich hätte das Thomas Mann von Anfang an missfallen mögen. Denn mit der Demokratie hat er gefremdelt, weil er gedacht hat, in einer Demokratie wird absolut alles politisch. Ich als Künstler will aber frei sein. Der Geist sei frei, hat er gesagt. Dann irgendwann aufgewacht in der Weimarer Republik, musste erkennen, die wollen gar nichts von mir. Ich muss deswegen jetzt noch lange keine engagierte Literatur schreiben. Er nähert sich dem an und es ist schon beachtlich, der Mann ist zu diesem Zeitpunkt Ende 40 und findet sich so rein in diesen neuen Staat und erkennt mehr und mehr, was ihm dieser Staat ermöglicht an Freiheiten.
Meine Zeit, Thomas Mann und die Demokratie ist ja auch eine Ausstellung zum Mitmachen. Ihr könnt interaktive Module ausprobieren. Man kann auch an einem offenen Brief mitschreiben. Karin, was ist das für ein offener Brief, an dem ich da mitschreiben kann?
Der ist in dem Ausstellungsabschnitt zur Meinungsfreiheit. Offene Briefe waren in der Zeit von Thomas Mann immer mal wieder sehr gefragt. In den 20er Jahren, dann später auch in den 40er Jahren, also nach dem Krieg, waren offene Briefe sehr populär. Und uns ist aufgefallen, dass das wieder so ist. Also spätestens seit Ausbruch der Pandemie gibt es zig offene Briefe zu allem möglichen, aller möglichen politischen Stoßrichtungen unterschiedlichster Gruppierungen. Und wir geben in unserem offenen Brief in der Ausstellung eine Frage des Statistischen Bundesamtes weiter zum Thema Meinungsfreiheit. Diese Frage hat das Bundesamt Ende letzten Jahres gestellt. Kann man in Deutschland seine Meinung nach frei äußern? Und wir sind gespannt auf die Antworten.
Okay, und da kann man dann schreiben, ob ich finde, dass man sich hier frei äußern kann oder nicht oder was immer meine Gedanken zu diesem Thema sind.
Ja, und mir ist wichtig zu sagen, dass wir da nicht redaktionell eingreifen werden. Das ist das Prinzip des offenen Briefes. Ich kann meine Meinung sagen und sie bleibt da stehen für alle Menschen, die diese Besuche, die diese Ausstellung aufsuchen werden.
Was immer dabei herauskommt, genau. Auch wenn es ein Plädoyer für seidene Unterwäsche wird.
Genau. Und ihr hofft natürlich, dass sich dadurch wahrscheinlich auch eine Debatte ergibt, dass man sagt, wie kann man das schreiben, das finde ich nicht, das wäre ja auch eine Idee.
Ja, der Erfahrung nach guckt man sich erstmal die Antworten der anderen Ausstellungsbesucherin vor einem an, lässt sich dann inspirieren oder man ärgert sich so sehr, dass man darauf reagiert. Es wird mindestens in Textform so ein Dialog zwischen den Besucherinnen entstehen und idealerweise stehen dann natürlich Menschen parallel vor dieser Wand zum offenen Brief und kommen ins Gespräch.
Es gibt ja auch eine Umfrage, an der man teilnehmen kann. Gibt es da so ein paar Fragen, die du schon für uns hast, damit wir einen Eindruck kriegen, was das sein wird?
Ich möchte es kurz kontextualisieren, was das soll. In den 20er Jahren wurde Thomas Mann zu allem Möglichen befragt, zu ganz banalen Dingen, zu ganz wichtigen Dingen. Sind Sie für die Abschaffung des Paragraphen 275 zum Beispiel? Also sind Sie der Meinung, dass Homosexuelle Gleichberechtigte, also dass Homosexualität erlaubt sein sollte oder nicht? Und so weiter und so weiter. In den 20er Jahren wird der Einzelne als Individuum mit seiner Meinung entdeckt und ernst genommen. Und das tun wir auch, indem wir Fragen, die Thomas Mann gestellt wurden, an die Besucherinnen weitergeben. Und die sind sehr unterschiedlich von, welche Bücher verschenken Sie zu Weihnachten bis hin zu, was wünschen Sie dem deutschen Volke und auch, was sind Stimulanzien, die Sie bei der Arbeit nutzen?
Ich nutze immer grünen Tee.
Die können wir gleich mal beantworten. Viel Kaffee, Karin?
Ja, absolut, viel Kaffee. Bei Thomas Mann war es natürlich Rauchen, aber er sagt ausdrücklich Alkohol nicht. Alkohol traut er sich nicht, Alkohol führt zu Rausch, zu Kontrollverlust und so weiter, aber ohne Rauchen ging es natürlich nicht.
Ja, aber Kontrollverlust, das war ja so gar nicht seine Sache, ne?
Und es gibt noch mehr Geschenke zum 150. Zum Beispiel eines, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Thomas Mann wird es als Playmobil-Figur geben. Was hätte er davon gehalten?
Thomas Mann war ja unglaublich witzig. Thomas Mann hatte auch durchaus das Talent, sich selbst ironisch zu betrachten. Er hätte unser Playmobil-Püppchen sehr gemocht. Es sieht ihm durchaus ähnlich. Er ist ausgestattet mit allem, was Thomas Mann auch so hatte, also mit Hut und Gehstock etc. Und in der Hand hält er sein berühmtes Erstlingswerk Buddenbrooks. Und auf der Packung steht hinter ihm auch noch ein alter Schönheit, das Buddenbrookhaus. Und ich finde auch das ganz richtig. Er hat ja immer gesagt, das Buddenbrookhaus ist Symbol der Überlieferung, aus der er wirkt. Es ist alles ganz genau richtig.
Super. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass mit dieser Figur kann Thomas Mann jetzt wirklich Teil jeder Welt werden. Ich könnte zum Beispiel Thomas Mann mit Darth Vader aus Star Wars diskutieren lassen oder kämpfen lassen.
Gibt es
auch als Playmobil-Figur. Das ist ja eigentlich alles möglich, Karin.
Ja, ich finde das toll. Ich habe mir das neulich nochmal angeguckt, was es so gibt im Playmobil-Sortiment und war schon gedanklich dabei, die ganze Familie da zusammenzustellen. Also ja, ich finde auch, da sind jetzt gibt es keine Grenzen mehr für die Fantasie.
Das ist erst der Anfang.
Ja, genau. Thomas Mann erobert immer öfter auch die Populärkultur. Auch ein Zeichen dafür, wie relevant er heute noch ist. Noch ein Beispiel dafür ist ein neues Abenteuer in der Kultkrimi-Reihe Die drei Fragezeichen. Der Titel Das Geheimnis der Sieben Palmen.
Da geht es auch um Thomas Mann. Die drei beliebten Detektive Justus, Peter und Bob ermitteln unter anderem auch in der legendären Exilvilla in Kalifornien. Und hast du es schon gelesen, Karin?
Selbstverständlich. Das Buddenbrookhaus hat daran mitgewirkt.
Ah.
Ja, also wir haben es, glaube ich, auch ein bisschen früher bekommen als der Rest der Welt. Und ja, klar, es ist richtig gut.
Spannend.
Wenn ihr auch eintauchen möchtet in dieses Universum, schaut euch die Ausstellung an. Meine Zeit, Thomas Mann und die Demokratie, die startet am 6. Juni. Und ihr könnt sie dann sehen bis zum 18. Januar nächsten Jahres, 2026, im St. Ann-Museum.
Ja, die Ausstellung startet dann am 6. Juni mit einem großen Festakt. Dabei sind unter anderem auch Thomas Manns Enkel Frido Mann und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Lübeck weiß, wie man Feste feiert, schon seit vielen Jahrhunderten. Und ich finde, Lübeck ist auch immer wieder eine großartige Gastgeberin.
Das kann ich nur unterstreichen. Und das wird sie auch sein bei den Fehmarn Belt Days. Vom 14. bis zum 15. Juni feiern wir nämlich hier am Traveufer rund um die Musik- und Kongresshalle ein ganz besonderes Festival.
Euch erwartet an diesem Wochenende ein Programm, das Spaß macht und inspiriert. Wir feiern die deutsch-skandinavische Freundschaft. Ihr könnt Live-Musik und Kultur erleben, jede Menge Kulinarik und ihr könnt auch bei verschiedenen Live-Veranstaltungen mitdiskutieren.
Es ist ein Fest für alle und es geht vor allen Dingen auch darum, die Vielfalt der Fehmarn-Belt-Region kennenzulernen. Ihr erlebt den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Skandinavien und Dänemark natürlich vor allen Dingen und das mit allen Sinnen.
Und das Motto heißt Stronger Together, weil wir gemeinsam nun mal stärker sind.
Ja, wir haben ja schon gesagt, Kulinarik ganz wichtig und für starke Kulinarik sorgt zum Beispiel Ralf Schulte, Inhaber des Restaurants The Newport hier in Lübeck. Das Restaurant liegt an der Untertasse. Trave am Yachthafen und der historischen Altstadt in der ganz genau Willy-Brandt-Allee 31a, ja, wenn ihr das ins Navi eingeben wollt.
Dass du dir das gemerkt hast. Moin Ralf Schulte, schön, dass wir hier sein dürfen, schon mal im Restaurant und ein bisschen schnuppern dürfen, was ihr bei den Fehmarn-Belt-Days macht.
Ja, hallo, schön, dass ihr da seid.
Wir wollen mal sehen, was ihr hier so ausheckt, so kulinarisch, ne?
Norddeutsche Küche trifft auf skandinavische Spezialitäten. Seid ihr denn da mit einem Foodtruck jetzt vertreten auf dem Festival oder wie müssen wir uns das vorstellen? Wie präsentiert ihr da eure Speisen?
Also wir haben einen toll folierten Anhänger, der hier vor unserem Restaurant steht und den werden wir mitnehmen, den werden wir rüberschleppen zu den Fehmarn Belt Days. Also wir haben uns über diese Einladung super gefreut. Gerade diesen Austausch mit den dänischen Nachbarn zu leben, ist für uns eine ganz, ganz tolle Gelegenheit, das Beste aus beiden Welten zusammenzuführen.
Ihr habt natürlich lange darüber nachgedacht, was ihr machen wollt. Was ist denn euer kulinarisches Motto für die Fehmarn Belt Days?
Kulinarisches Motto, also wir uns verbindet ja die Ostsee, also Lübeck und Dänemark, wir sind ja dicht an Dänemark gelegen, also wir teilen uns die gleiche Ostsee, wir teilen uns das gleiche Klima, wir teilen uns die gleichen Nahrungsmittel im Prinzip, aber die Dänen bereiten die doch ganz anders zu, es gibt andere Speisen dort, wie es sie hier in Deutschland gibt und wir wollen das Beste eigentlich aus beiden Welten zusammenführen und haben so ein paar Signature-Dishes, also Signature-Speisen kreiert, aber auch Signature-Cocktails, wo wir im Prinzip mit Zutaten, mit Zubereitungsarten aus Dänemark, aber auch mit tollen Produkten aus Deutschland, mit Zubereitungsmethoden aus Deutschland, beides zusammenführen und daraus ganz neue, tolle, spannende Gerichte zaubern.
Ich finde ja ganz interessant, wenn man jetzt denkt, so Norddeutschland, was isst man da? Ich denke da sofort an Matjes oder Fischbrötchen. Und das ist ja in Dänemark ein bisschen anders, Ralf, ne?
Ja, das ist richtig. Wir waren also auch sehr erstaunt, als wir uns mit den Dänen zusammengesetzt haben, dass es sowas wie das klassische norddeutsche Fischbrötchen in Dänemark eigentlich gar nicht gibt. Dort werden ganz andere Speisen zubereitet. Aber das, wie gesagt, das klassische Fischbrötchen, wie wir es kennen, ist dort gar nicht existent.
Und mit dem Matjes, wie ist es da?
Ja, es gibt sowas Ähnliches wie Matjes, aber nicht in der Art, in der Feinheit wie unser Matjes. Aber dafür gibt es zum Beispiel in Dänemark tolle Smørrebrøds. Und wir haben halt gesagt, zum Beispiel jetzt gutes Beispiel mit dem Matjes. Wir nehmen unseren deutschen Matjes und machen da ein tolles, klassisches Smørrebrød aus Dänemark raus.
Ich finde das richtig gut. Das ist so Kultur-Fusion zum Essen, Freundschaft zum Essen auch, ne? Und einige der leckeren Snacks, die ihr dann später genießen könnt, die erklärt uns jetzt der Küchenchef des Newport-Restaurants, Philipp Bartz. Und er hat auch schon was für uns vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Philipp ist hier der Magier am Herd, der Voudini, der Geschmacksentfesselungskünstler. Philipp, was wirst du für die Fehmarn Belt Days zaubern?
Ja, was werde ich für die Fehmarnwelt Days zaubern? Zum einen einen knusprigen Schweinebauch im Sauerteigbrötchen mit einem Algenkrautsalat und einer Rote-Bete-Remoulade. Das ist die perfekte Fusion aus beiden Küchen. In Dänemark gibt es ein Nationalgericht, das will ich jetzt so nicht aussprechen, weil dann werden einige beleidigt sein.
Melden sich nachher die Dänen und Dänen und sagen so, was denn mit dem los ist.
Genau. Und Rote Beete ist in beiden Länderküchen absolut verankert. Und da wir, wie Ralf schon gesagt hatte, an der Ostsee oder generell an Meeren sind, Algen, ganz großes Thema. Ich sag mal, ein sehr unterschätztes Produkt, gerade in vielen Küchen. Daraus machen wir einen Algenkrautsalat, den wir dann in der Kombination mit dem Schwein, den Sauerteigbrötchen und der Rote-Bete-Remoulade quasi als Streetfood auf die Hand servieren können.
Das klingt schon mal sehr gut. Und du hast aber heute jetzt speziell für uns hier was ganz Besonderes vorbereitet, was ich glaube, was wir so bestimmt noch nie gegessen haben.
Das stimmt. Das ist ein Karottdog. Warum quasi mit Karotte oder ein Karottdog? Weil die vegetarische Küche absolut unterschätzt ist. Mit einer klassischen dänischen Remoulade, mit Röstzwiebel, mit Gewürzgurken. Das ist ja alles, ich sag mal, wunderbar geschmacksvoll, intensiv und harmoniert hervorragend. Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir das Ganze mit Karotte. Und wenn man das probiert und man es nicht wüsste, würde man noch nicht auf die Idee kommen, dass es eine Karotte wäre.
Davon wollen wir uns jetzt mal überzeugen.
Dürfen wir das mal ausprobieren?
Ihr dürft, natürlich.
Okay.
Und jetzt kommen hier zwei Teller rein und den Karott-Dog, den kann ich relativ leicht identifizieren. Aber ihr habt noch was gemacht. Was ist denn das Zweite jetzt?
Das ist unser Schweinebauch im Sauerteigbrötchen mit unserem Algenkrautsalat und der Rote-Bete-Remoulade.
In welcher Reihenfolge, sagst du, sollen wir das jetzt verkosten?
Ich würde mit dem Karott-Dog anfangen, einfach allein schon, weil man vorher was Vegetarisches isst und danach dann erst was Deftiges.
Dann machen wir das jetzt mal so.
Und was sagst du?
Das ist wirklich sehr lecker, Philipp. Und ich habe die Augen jetzt zugemacht beim Reinbeißen. Und ich finde nicht, dass man schmeckt, dass es eine Karotte ist.
Richtig, genau. Also man würde eiskalt behaupten können, es wäre ein ganz normaler Hotdog.
Ja, geht mir auch so. Auch der Nachgeschmack, das schmeckt sehr, sehr lecker, ist vegan. Und man hat trotzdem den Eindruck, es ist ein echtes Hotdog oder ein echter Hotdog?
Ein echter Hotdog, ganz kreativ und es sieht vor allen Dingen auch aus wie ein echter Hotdog. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch Nummer 2 probieren.
Das machst du jetzt mal.
Alles klar. Den Schweinebauch.
Knuspert sehr.
Also wenn das kein knuspriges Brötchen ist, beziehungsweise knuspriger Schweinebauch, dann weiß ich auch nicht. Total lecker. Sehr, sehr schön.
Philipp, da habt ihr wirklich tolle Sachen euch ausgedacht und wir wünschen euch da viel Erfolg auf den Fehmarnwelt Days.
Vielen Dank.
Und wie ihr hören könnt, ist der kulinarische Dialog schon vor den Fehmarnwelt Days hier in vollem Gange.
Das ist eine Fusion-Küche mit norddeutschen und skandinavischen Einflüssen. Da entstehen neue Geschmackswelten. Danke, dass wir hier sein durften und schon mal ein bisschen probieren durften.
Ja, und neue Freundschaften vielleicht auch. Sprecht ihr denn schon ein bisschen Dänisch inzwischen?
Ja, nein, leider nicht.
Ich muss gestehen, ich verstehe es. Wenn ich denen lange genug zuhöre, fällt mir plötzlich die Verbindung zum Plattdeutschen auf.
Ah. Ich weiß noch aus dem Urlaub früher, was Ich liebe dich heißt.
Na, was heißt das?
Jeg elsker deg.
Oh, das hätte sich aber sehr schön betont an. Ich glaube, das hast du ziemlich oft benutzt.
Das war ein wichtiger Satz als 16-Jähriger im Dänemark-Urlaub.
Das kann ich mir vorstellen.
Das war aber noch längst nicht alles bei den Fehmarnwelt Days.
Ihr hört hier auch jede Menge Musik, zum Beispiel Max and Friends aus Lübeck, featuring Linda Andrews aus Dänemark.
Ja, und so klingen Max and Friends.
Und so klingt Linda Andrews.
Oh, Sun, come to the elephant's kiss, the elephant's smell, the elephant's gang, your beauty and that increased.
Und wie sie sich gemeinsam anhören, das hört ihr dann bei den Fehmarn Belt Days. Da schlagen sie dann auch eine gemeinsame musikalische Brücke zwischen Deutschland und Dänemark.
Auch dabei ist die Band mit dem schönen Namen Jeden Tag Silvester aus Bad Oldesloe, also gleich hier um die Ecke. Und so klingt es, wenn Jeden Tag Silvester ist.
Und Tommy zählt ein, der ganze Club fehlt. Und alle drehen frei, nur die Zeit steht.
Und die Bands, die spielen übrigens auf einer schwimmenden Bühne auf der Trave.
Und es geht weiter mit der Wundertüte Fehmarn Belt Days. Mit dabei sind nämlich auch Slam-A-Rama Lübeck. Und die stehen für kreative Kulturarbeit und Spoken-Word-Kunst an der Küste. Und da tritt zum Beispiel das Team Clara Gjörbüro und Luke Monis auf. Und hier ist schon mal so ein kleiner Eindruck, was die machen.
So viel denkst du nach? Passiert dir das öfter?
Ja.
Das ist ein Problem. Ihr verschwendet zu viel Zeit mit Denken. Ihr lebt nicht effizient.
Und wisst ihr, was am meisten Zeit kostet?
Individualität.
Und organisiert hat das für die Fehmarn Belt Days Thilo Strauß von Slam-A-Rama Lübeck. Moin, Thilo.
Hallo.
Thilo, sag doch mal, was ist euer spezieller skandinavischer Twist für das Programm?
Ja, unser spezieller skandinavischer Twist ist kein rein skandinavischer Twist.
Kleiner Zungenbrecher.
Ne? Ja, genau, tatsächlich. Sondern diese Beziehung zwischen Dänemark und Deutschland ist ja auch ein Sinnbild praktisch für den europäischen Gedanken. Also, dass die europäischen Länder zusammenstehen, zusammenwachsen, zusammenarbeiten in Kultur und Wirtschaft. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und ich habe halt extra explizit Slam-Poetinnen und Poeten angefragt, wo ich weiß, dass sie halt Texte zu dieser Thematik haben und die werden bei diesem Poetry Slam am Samstagnachmittag aus verschiedenen Blickwinkeln mit ihren Texten halt dieses Thema beleuchten.
Thilo, die Künstlerinnen und Künstler treten ja auf dann Samstagnachmittag. Gibt es da dann so ein Voting oder was passiert da?
Ja, also das Ganze ist ein konkreter Poetry Slam, wie man Poetry Slams kennt. Also die Künstlerinnen und Künstler treten nacheinander auf, haben eine bestimmte Zeit, ihre Texte zu bringen, nämlich 6 Minuten. Und es gibt, wie beim Poetry Slam üblich, eine Publikumsjury. 5 Menschen, die dort im Publikum sitzen werden, bekommen Punktekarten und können dann über die einzelnen Texte befinden. Interessant ist vielleicht noch, dass der Poetry Slam 2 Runden haben wird. Es wird eine erste Runde geben, in denen die Texte mit Europabezug gebracht werden. Dann gibt es eine kleine Pause und danach geht es dann mit allen Künstlerinnen und Künstlern des Tages nochmal weiter, die dann noch jeweils einen Text aus ihrem Repertoire bringen.
Wir sind sehr gespannt.
Und drücken die Daumen, dass ihr viel Publikum habt und tolles Wetter, Thilo.
Ja, das ist in Norddeutschland immer wichtig zu wünschen.
Wenn so schöne Sachen passieren, wird das Wetter mitspielen.
Es geht hier vor allen Dingen auch um Freundschaft und gegenseitigen kulturellen Austausch.
Und worauf ich mich ja besonders freue, ist das Friendship Café an der Trave auf der Festivalmeile. Wenn ein Mensch aus Dänemark und ein Mensch aus Deutschland da gemeinsam Kaffee bestellen, dann geht der Kaffee nämlich aufs Haus.
Geniale Idee. Ihr hört schon, es gibt viele Gründe, zum Fehmarn Belt Festival zu gehen und neue Freundschaften zu schließen und vielleicht auch gemeinsam Kaffee zu trinken. Den ganzen Überblick über das umfangreiche Programm findet ihr im Netz natürlich, unter anderem auch auf der Seite von Lübeck Tourismus.
Ich freue mich schon richtig auf die Fehmarn Belt Days. Das war Lübeck Zwischentöne im Juni. Und wie ihr wisst, ist nach den Zwischentönen schon wieder vor den Zwischentönen.
Ja, wir suchen schon wieder neue Geschichten für euch und die hört ihr dann wieder pünktlich ab 1. Juli.
Ja, hoffentlich seid ihr jetzt so ein bisschen inspiriert. Seht euch das doch einfach mal alles selber an.
Ja, probiert es aus. Und vielleicht treffen wir uns ja sogar mal auf Erkundungstour hier in Lübeck. Das wird doch schön, oder?
Das wäre sehr schön.
Bleibt neugierig.
Und hoffentlich bis bald. Tschüss.
Tschüss.